Willkommen bei Presales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Welches Thema hast du uns heute mitgebracht, Jan?
Wir reden heute mal hauptsächlich über dich. Und wir finden mal raus, bist du Leader oder Manager im Presales? Das ist eine schöne Historie. Ich freue mich sehr darauf, das mit dir zu eruieren. Du wusstest bis jetzt nichts von deinem Glück, aber es wird eine tolle Folge.
Oh, alles klar. Hat doch mal viel Spaß. Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Und damit helfen wir dir, deine Winrates zu steigern, deine Kunden zu begeistern und ganz viel Spaß in der Presales-Rolle zu haben.
Jetzt habe ich wirklich ein bisschen Angst. Mal gucken, ob mein Erinnerungsvermögen ausreichend genug ist, um eine qualitative Folge hier aufzunehmen mit dir, lieber Jan.
Ja, also du hast natürlich zu Recht Angst, aber es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und das ist so ein zeitloses Thema, weil es gibt ja auch immer neue Leader oder Manager oder was auch immer und wir wollen ja mal rausfinden, was macht eigentlich so ein Presales-Leader aus? Was gibt es vielleicht auch so für Typen von Presales-Leadern? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und eine Kernfrage ist, glaube ich, schon Führungskraft oder Manager. Und jetzt warst du ja zweimal in einer Führungsrolle, ich nenne es mal technischen Vertrieb. Das erste Mal in Südafrika, da kannten wir beide uns ja noch gar nicht. Und du warst noch jung und vital und gut aussehend und so.
Und unschuldig.
Und dann später bei Miro, aber da kommen wir später drauf. Und als du das erste Mal da in Südafrika in diese Leadership-Rolle reingekommen bist, wie bist du da rangegangen? Hast du bewusst so eine Entscheidung getroffen, ob du jetzt Manager oder Führungskraft bist?
Nein, habe ich nicht.
Wie bist du rangegangen? Wie bist du reingekommen? Wie bist du überhaupt reingerutscht in diese Position?
Das war ganz interessant. Ich hatte, als ich in Südafrika anfing, das war Teil von einem Trainingsprogramm. Also ich muss vielleicht kurz den Kontext ein bisschen herstellen. Ich habe nach dem Studium bei Giesecke & Devrient angefangen zu arbeiten. Das ist ein Technologieunternehmen, die sitzen in München und die haben auch eine Tochtergesellschaft in Südafrika. Und dort habe ich Teil des Trainingprogramms 6 Monate verbracht und das war eine coole Zeit. Und dann haben die gesagt, hey Tim, wie wär's? Hast du nicht Bock, nach dem Trainee-Programm, was insgesamt 2 Jahre ging, auch noch in anderen Stationen, hast du nicht Bock, danach herzukommen und dann hier richtig anzufangen zu arbeiten? Ich habe gesagt, ja, habe ich, war wirklich einfach cool. Und dann habe ich das Trainee-Ding fertig gemacht, bin nach Südafrika gegangen und war dann in den ersten 2 Jahren, war ich, das hieß so Solution Architect oder Technical Account Manager, im Prinzip war das so eine Rolle. Und dann war es aber so, dass ich, als ich dort den Festvertrag unterschrieben hatte, hatte ich am Anfang so eine HR-Evaluierung. Das heißt, mir wurde ein Fragebogen zum Test meiner Persönlichkeitsmerkmale vorgelegt. Und ich hatte den Job schon, ich habe das Ding einfach ausgefüllt, so wie es mir halt gerade irgendwie gebraten war, weil ich wusste, es ist sowieso konsequenzlos. Und das Ding haben sie dann 2,5 Jahre später wieder aus der Schublade geholt und haben gesagt, guck mal hier, das Profil spricht eigentlich für jemand, der eine gute Führungskraft wäre. Und haben mich dann gefragt, hast du nicht Bock, weil da sich eine Möglichkeit aufgetan hatte in der Tochtergesellschaft in Südafrika. Und dann wurde ich halt gefragt.
Ja, und jetzt hast du selber das Wort Führungskraft verwendet und nicht Manager oder irgendwie Mensch mit vorgesetzten Funktionen. Ne? Das ist es ja dann.
Ja, welches Wort damals verwendet wurde, keine Ahnung, aber es ging halt um, ja, es ging um eine Führungsrolle.
Ja, nee, geht ja darum, welches Wort du gerade verwendet hast. Also verstanden. Bist du da so, hat jemand anders dir gesagt, hey, es könnte gut passen. Hast du mal Lust, das auszuprobieren? Und kannst du dich noch erinnern, was hat dich dann letztendlich motiviert zu sagen, jawohl, würde ich gerne mal ausprobieren?
Also ich kann dir auf jeden Fall mal sagen, was es das nicht war, weil sich die das Ausmaß erst dann gezeigt hat, als ich dann in der Rolle war. Es war nicht unbedingt die Tatsache, hey, ich kann jetzt Menschen führen und entwickeln. Das natürlich war mir auf einer gewissen Ebene bewusst, dass das ein sehr wichtiger Teil der Aufgabe ist. Es war aber vor allen Dingen die Möglichkeit, insgesamt mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte vorher die Verantwortung, mit unseren Kunden in Subsahara-Afrika in so Scopings reinzugehen, Anforderungsanalysen. Ich habe dann immer sehr viele so technische Dokumente auch geschrieben. Klar, wir haben auch Demos gemacht und Präsentationen. Und da gab es aber noch einen ganz anderen Teil des Businesses, mit dem ich bis zu dem Zeitpunkt wenig zu tun hatte. Und das kombiniert mit der Möglichkeit, ein Team zu führen, hat sich für mich halt interessant angehört, weil es deutlich mehr Abwechslung in mein eigenes Arbeitsumfeld und mehr Verantwortung für mich bedeutet hat. Und da ich grundsätzlich jemand bin, der gerne mitgestaltet, fand ich es erstmal spannend.
Und wie hat sich's dann rausgestellt, weil du gesagt hast, da waren ganz viele Sachen dabei, die du vielleicht nicht unbedingt so gesehen hattest oder gar nicht hättest machen wollen oder vielleicht einfach gar nicht gemacht hast, weil du gar nicht gewusst hast, dass du sie hättest tun können?
Ja, also es gab in dem Team, das waren 8 bis 10 Menschen über meine Zeit hinweg, auch mitten hat sich auch verändert, die Zahl, aber das war so die Größenordnung. Und da gab es direkt, als ich die Rolle angetreten bin, da gab es so ein Legacy-Problem, also eine Person in dem Team, die praktisch nicht ihren Pflichten und Verantwortung gerecht geworden ist. Dann gab es im Prinzip einen HR-Case, der hat sich dann auch noch einige Monate gezogen. Da hatte mir der vorige Manager aber versprochen, dass er das vorher noch zu Ende bringt und ich damit nichts zu tun habe. Das hat er auch getan, aber trotzdem habe ich natürlich viel mitbekommen und hatte dann auch einen anderen Case. Das war dann so ein Jahr später oder so, wo dann eine Person aus dem Team wirklich vollkommen aus dem Blauen heraus mir die Kündigung auf den Tisch gelegt hat. Und ich so, okay, das ist jetzt eher ungünstig, weil das für mich auch eine Person war, die ich sehr geschätzt habe. Also das waren dann einfach Herausforderungen in der disziplinarischen Führung, die, wie gesagt, mir grundsätzlich schon bewusst waren, dass das passieren kann. Aber wenn es dann halt mal wirklich passiert und du dich diesem Problem stellen musst und dann auf einmal neue Mitarbeiter finden musst, hiring musst und so weiter, dann nimmt es Dimensionen und Aufwände an, die ich vorher nicht unbedingt so jetzt vorhergesehen habe. Ja.
Und hat dich jemand darauf vorbereitet, was das heißt, Führungskraft zu sein?
Nee, muss man sagen, nicht wirklich. Also ich glaube, mir wurde grundsätzlich eine gewisse Fähigkeit zugeschrieben, aufgrund einerseits dieser disziplinarischen Evaluierung, andererseits aufgrund der Tatsache, dass ich da zu dem Zeitpunkt ja schon 2,5 Jahre gearbeitet habe und die Leute mich irgendwie kannten. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf so einen Leadership-Weiterbildungstrack oder sonst irgendwas gekommen bin. Und also ich habe mich vielleicht persönlich ein bisschen mit den Themen auseinandergesetzt. Ehrlich gesagt, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ob ich mir da mal irgendwie ein Buch geholt habe und angefangen habe, ein paar Podcasts zu hören. Das wäre jetzt so der Modus, in dem ich jetzt zumindest bin, wenn ich irgendwie ein neues Thema angehe. Es war nicht so richtig viel Support da. Die Führungskraft, die ich dann hatte, habe ich persönlich als gute Führungskraft wahrgenommen. Also da war schon ein gewisses Coaching-Element, würde ich schon sagen, ja. Aber auf keinen Fall in irgendeiner Form strukturiert.
Verstanden.
Sondern es war mehr so, hey Tim, wir glauben, du kannst das gut, let's go.
So, jetzt machen wir mal ein Fast-Forward. Du hast ja dann sozusagen die Führungsrolle verlassen, hast dich von mir einstellen lassen. Der größte Fehler meines Lebens und deines Lebens.
Ja.
Im Nachhinein betrachtet. Und warst dann lange in der IC-Rolle wieder drin. Und dann hast du irgendwann dich bei Miro beworben, ganz bewusst ja auf eine Führungsrolle. Und wenn du da nochmal zurückblickst, was ja noch nicht so lange her ist, wie bist du da rangegangen? Wie hast du da für dich reflektiert? Manager, Führungskraft, wer du sein möchtest, worauf lasse ich mich da ein? Kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen?
Also zu dem Zeitpunkt hatte ich selber ja schon viel mehr Variant bei meinen eigenen Vorgesetzten gesehen. Du hattest gerade dich erwähnt, aber ich war einfach noch bei ein paar anderen Companies, wo ich auch First-Line-SE-Leader als Vorgesetzter hatte und konnte da mich anhand meiner eigenen Historie so ein bisschen bedienen und konnte mir überlegen, was für eine SE-Führungskraft möchte ich eigentlich sein. Also da hat schon deutlich mehr Reflexion stattgefunden und das war nochmal ein bewussterer Schritt dann beim zweiten Mal, auf jeden Fall. Und ich habe mich inhaltlich mehr mit der Führungsrolle auseinandergesetzt vorher und auch dann, als ich die Rolle angetreten bin. Ich habe ja gerade gesagt, so was wie Bücher und Podcasts und so weiter. Ich habe zum Beispiel so auch ein ziemlich bekanntes Buch, glaube ich, The First 90 Days, habe ich komplett vorher durchgelesen und habe mir die Stellen rausgesucht, wo ich sage, das hat für mich eine Relevanz, das will ich mit verarbeiten. Das hatte auch teilweise mit dem Panel zu tun, beziehungsweise mit dem Hiring-Prozess. Der war meines Erachtens ein sehr professioneller Hiring-Prozess bei Miro, wo Führungsqualitäten und Führungsphilosophie schon Teil des Prozesses waren, das abzuprüfen, was vorher überhaupt nicht der Fall war beim ersten Switch.
Ja, also die haben dir sozusagen noch zusätzlich geholfen, für dich mal zu reflektieren, wer möchte ich eigentlich sein als, und jetzt sind wir ja, finde ich, beim richtigen Wort, als Führungskraft.
Ja, auf jeden Fall. Es war ja für die auch ein Risiko, für Miro, weil sie jemanden einstellen, der dann zu diesem Zeitpunkt zwar Führungserfahrung hatte, aber nicht in einer Führungsrolle war. Ich war ja bei SAP war ich da nicht, aber bei den drei Arbeitgebern, die danach folgten, also SAP, Seismic und Exactly, war ich ja dann Individual Contributor.
Und hattest du für dich auch diese Reflexion vorher ganz bewusst gemacht? Wer möchte ich sein?
Führst du ein Pre-Sales-Team und fragst dich manchmal, wo die wirklich guten Antworten herkommen sollen? In der Pre-Sales Leadership Community bekommst du sie. Von aktuell 135 Pre-Sales-Leadern aus Unternehmen wie SAP, Adobe, Celonis, Salesforce, Click und so weiter. Was springt für dich dabei heraus? Alle 2 Monate treffen wir uns für einen Live-Call. Nur 50 Minuten lang, also genauso lang wie eine Netflix-Folge, aber voll mit Impact. Praxisnahe Insights zu echten Leadership-Themen wie Hiring, Enablement, Skalierung, KPIs, Karrierepfade. Unser Versprechen dabei? Eine Zero-Noise-Promise. Kein Spam, kein Larifari, ausschließlich handverlesene Führungskräfte, die genau deine Sprache sprechen. Wenn du also den nächsten Hiring-Fehler vermeiden möchtest, deinen POC-Durchsatz erhöhen willst oder einfach schneller an die echten Best Practices kommen möchtest, dann gibt es genau 2 Optionen. Erstens, Mitglied werden. Oder zweitens, zusehen, wie alle anderen die Learnings zuerst umsetzen. Also, ist ein No-Brainer. Bewirb dich jetzt kostenlos unter serockstars.com/community. Der Link natürlich auch in den Shownotes. Wir prüfen jede Anmeldung per Hand, um sicherzustellen, dass die Qualität und Exklusivität erhalten bleibt. Und jetzt zurück zur Folge.
Wer möchte ich sein bei Miro? Und hast es auch so mitgebracht und gesagt, hey, that's me as a leader?
Ja, tatsächlich. Also es war sogar, ich habe das Teil meines Panels gemacht. Wir hatten, also du und ich, wir hatten vor, inzwischen ist es, glaube ich, über 4 Jahre her, hatten mal den Matthias Solomon, der ja nach wie vor die Weltmeere umsegelt und da geilen Scheiß macht. Mit dem haben wir mal eine sehr umfangreiche Podcast-Folge gemacht, oder glaube ich sogar 2. Und er hat für mich in dieser Podcast-Folge, wir haben ja den Podcast, machen wir heute immer noch so, wir laden uns ja immer gerne Leute ein, von denen wir was lernen können. Und von dem Matthias konnte man auf jeden Fall was lernen. Und eine Sache, die ich von ihm mitgenommen habe, war diese umgedrehte Pyramide. Also ich glaube, er hat das Servant Leadership oder sowas genannt, wo praktisch die Führungskraft nicht oben steht in der Pyramide und von oben runter dirigiert, sondern eher umgekehrt sich von unten nach oben orientiert und schaut, was braucht das Team, um einen geilen Job zu machen. Diese Reverse Pyramid habe ich tatsächlich auch in meinem Panel als Führungsphilosophie mit eingebracht, habe gesagt, wenn jemand sucht, der so arbeitet, das wäre dann ich.
Ja, und es hat ja auch gut funktioniert, hat ja resoniert.
Hat resoniert, genau, sowohl dann im Hiring-Prozess, also ich meine, am Ende müssen das dann meine Teammitglieder entscheiden, ob ich da einen guten Job gemacht habe oder nicht, da musst du die mal interviewen, aber zumindest habe ich für meine Führungsaufgaben immer gutes Feedback bekommen.
Ich würde sagen, wir laden die einfach mal alle gesammelt ein und dann mache genau. mach ich mit denen mal so einen kleinen Review, ne? Können wir machen.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, und es ist ja jetzt auch nicht von ungefähr, dass wir beide dann über die Zeit eine Freundschaft entwickelt haben und auch hier gemeinsam diesen Podcast bauen und jetzt die Selbstständigkeit haben. Man muss schon sagen, auch die Zeit, die ich bei dir im Team verbracht habe, war da durchaus sehr prägend. Ich hatte vorher, bei dem Arbeitgeber davor, hatte ich eine Führungskraft, mit der ich wirklich an vielen Stellen überhaupt keine Einigkeit hatte. Und das hing auch damit zusammen, wie die Person mich geführt hat und insgesamt ihre eigene Rolle interpretiert hat. Und für mich war das so ein, will jetzt keine Namen nennen oder so, aber es war für mich so ein Negativbeispiel, um es mal krass zu formulieren.
Ja, kommen wir später noch drauf. Wir müssen einen Zwischenschritt, glaube ich, machen. Also erstmal danke, dass du es so offen und transparent geteilt hast. Man sieht ja, dass da eine Journey auch drin ist. Natürlich auch, ich sag mal, insgesamt so Berufs- und Lebenserfahrung sicherlich weitergeholfen hat. Du warst selber in der Rolle, so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, hast dann ja viele Dinge von der anderen Seite wiederum gesehen, hat sich so rausgebildet, ich will das wieder und wie möchte ich das machen. Und was Miro mit dir oder für dich gemacht hat, das ist zum Beispiel was ich ganz, ganz arg vermisse. Gemessen an dem Beispiel, also an deiner ersten Führungsrolle sozusagen, da werden die Leute in Führungsrollen geschmissen oder in Managerrollen und dann heißen sie Director und was auch immer. Aber keiner nimmt sie an der Hand. Und ich plädiere ganz stark dafür, dass du eben auch Führungskräfte oder Führungstalente halt sehr, sehr bewusst entwickeln musst. Du kannst dann einfach nur, weil Leute fachlich gut sind und in irgendeinem Persönlichkeitsprofiltest quasi richtig abschneiden, dann da in eine Führungsrolle setzen und glauben, dass das alles funktioniert. Also genauso wie ich ICs entwickeln sollte und muss, in meinen Augen muss ich auch Führungskräfte entwickeln. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt gesund ist, einfach nur zu sagen, ja, sieht gut aus, was du da ausgefüllt hast. Du kannst jetzt gerne mal bei uns Führungskraft, viel Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Und was mir auch über die Zeit immer bewusster geworden ist, dass es auch einen massiven Unterschied macht, ob du First-Line-Führungskraft bist oder Second- oder Third-Line. Weil als First-Liner bist du natürlich primär in der Verantwortung der Menschen, die da operativ die Aufgaben erledigen. Und im Second-Line-Leadership hast du ja per Definition ja nur noch First-Line-Manager oder Führungskräfte als Teammitglieder. Und das ist eine andere Konversation. Das sind andere Menschen typischerweise mit anderen Charaktermerkmalen. Und da braucht man einen anderen Angang dafür. Dein Verantwortungsspielraum vergrößert sich, ja, aber er verändert sich vor allen Dingen auch inhaltlich. Und diese inhaltliche Veränderung von ich arbeite ganz direkt intensiv mit den Menschen zusammen versus ich baue vielleicht in der Second- und Third-Line baue ich vielleicht eher Strukturen und Prozesse und Organisationsentwicklung im weitesten Sinne. Also das ist schon ein massiver Unterschied. Und auch dessen Unterschied sind sich, glaube ich, viele, also ich war es mir jedenfalls der längsten Zeit nicht, dass das so einen großen Unterschied macht, ob First Line oder Second Line beispielsweise. Und spricht auch für das, was du gerade gesagt hast. Also gerade wenn du dann Verantwortung für die Menschen im operativen Umfeld hast, kannst du extrem viel gut machen, aber du kannst auch total viel kaputt machen. Also kommen wir vielleicht noch zu, was man da kaputt machen kann, aber...
Ja, wir kommen bestimmt noch drauf. Und ich meine, ich finde so diese Art von Veränderung, die hast du auch, wenn du von der IC in die First-Liner-Rolle gehst, weil bisher warst du vielleicht 100%. Der super Pre-Sales sozusagen. Ne? Du hast einen richtig geilen Job gemacht, bist da super erfolgreich. Und jetzt kommst du aus dieser, ich stehe hier oben auf diesem Podest, weil ich da der Beste oder die Beste bin. Und jetzt gehe ich in diese Führungsrolle und dann ändert sich eigentlich alles fundamental. So, und wenn ich den Switch im Kopf nicht hinkriege, dann kann es auch sehr schwierig werden. Ich habe später auch noch ein Beispiel.
Also vielleicht noch eine Ergänzung. Das ist ja auch das, was nicht nur im Pre-Sales oder im Solution Engineering passiert, sondern ja auch im Vertrieb. Typischerweise werden die besten Vertriebler zu dann Führungskräften ernannt. Und also das kann in vielen Fällen total fatal sein, weil die Fähigkeiten, die die Person mitgebracht hat, als guter Vertriebler zu arbeiten, ist überhaupt nicht unbedingt gleichzusetzen mit den Fähigkeiten, die du brauchst, um eine gute First-Line-Führungskraft zu sein. Und
kann ich bestätigen. Und ich habe später, genau dafür habe ich noch eine wunderbare Frage, über die wir dann kurz philosophieren können. So, kurzer Sidestep. In einer Rolle mit vorgesetzten Funktionen, wir reden ja immer von Manager und Führungskraft, und jetzt hast du die erste Rolle erlebt, hast die zweite Rolle erlebt, die erste unbewusst, die zweite viel bewusster als die erste. Wenn du mal so ein bisschen durchscrollst sozusagen und mal versuchst zu clustern, was sind denn die Hauptaufgaben, Blöcke oder Verantwortlichkeiten, die du hattest im Sinne von Managen und die du hattest im Sinne von Führung? Was würde denn auf der Managen-Seite als erstes mal stehen?
Boah, ich weiß gar nicht. Also du scheinst da sehr klare Teilung der beiden Begriffe im Kopf zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das so habe.
Und es ist vollkommen okay. Meine Frage wirkt sehr klar, aber ob das in meinem Kopf dann so klar getrennt ist, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Okay, okay. Also ich kann dir mal sagen, was ich mit den Begriffen tendenziell assoziiere. Management in meinem Kopf löst die Dinge aus, die, wie soll ich sagen, so ein bisschen notwendiges Übel, damit das trotzdem einen richtigen Rahmen hat. Ich gebe mal ein Beispiel. Managen bedeutet, ich habe einmal im Jahr 5% Uplift von meinem Budget für die Gehälter und ich muss mir jetzt überlegen, wie will ich das auf das Team verteilen. Das hat was mit Management zu tun. Ich muss das halbjährige Performance Review abhandeln, weil es Teil des Prozesses ist. Hier hat es wiederum, das ist ein bisschen grauer schon, weil natürlich die Art und Weise, wie ich als Führungskraft da rangehe, kann ich das natürlich auch alle 6 Monate total als Chance nutzen. Oder ich interpretiere es nur als Prozess und mache den Prozess, damit der Prozess gemacht wird. Da ist es schon wieder nicht mehr so klar trennbar für mich in meinem Kopf. Aber ich tue mich schwer, muss ich ehrlich sagen.
Ja, und deswegen ist es so spannend, weil auch das Erste, würde ich sagen, da verschwimmen die Grenzen. Also in dem Moment, wo du mit dir alleine da sitzt und diese Tabelle baust, mag das sehr viel Management sein. In dem Moment, wo du das an die Leute kommunizieren musst, ist das für mich kein Management mehr.
Ja, ich mache noch ein blöderes Beispiel, aber es ist so greifbar. Approvals für die Urlaubsanträge.
Ja, ja, absolut.
Ja. Das ist Management, das hat nichts mit Führung zu tun.
So ganz operative Dinge, also Team-Meetings mal einstellen. Ne? Mal so irgendwie den Alltag planen, mal die Schnittstellen mit dem Vertrieb definieren, mal auf das Dashboard gucken, passen meine KPIs, haben wir überhaupt KPIs? Müssen wir vielleicht uns mal ein paar KPIs ausdenken. Alles, was viel so mit Zahlen zu tun hat. Dann die ganzen Strukturen und Prozesse mal aufbauen. Also brauchen wir einen Onboarding-Prozess? Wenn ja, wie sieht der aus? Den dann zu leben, ist für mich eher Führung als Managen. Aber den mal zu bauen, das gehört einfach mal die Basis zu legen. Vielleicht auch mal zu definieren, was gibt's denn bei uns für Entwicklungsmöglichkeiten? Das dann zu exekuten, ist für mich wieder Leadership. Aber mal irgendwie sich ausgedacht zu haben, das ganze Thema, so interne Schnittstellen, ne, Produkt und Vertrieb, das mal irgendwie initial zu definieren, ist für mich, das muss mal erstellt werden. Das wiederum zu leben, glaube ich, hat wieder sehr viel mit Führung zu tun.
Würdest du sagen, jetzt wo du die Beispiele so genannt hast, dass Management ist Prinzip Strukturen, Prozesse, Rahmen schaffen und Führung ist immer dann, wenn es dann auf die Menschen stößt?
Also Führung ist es für mich auf jeden Fall immer dann, wenn Menschen involviert sind. Auch beim Managen sind natürlich Menschen involviert. Also sowas wie Ressourcenplanung zum Beispiel ist für mich auch erstmal eine Managementaufgabe. Reporting ist für mich mal eine Managementaufgabe.
Ja gut, ist ein fairer Punkt. Jetzt gerade Ressourcenplanung, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie die nächsten 4 Wochen für mein Team die Kapazität irgendwie mal vernünftig planen, da wirst du vermutlich ja, da steht dann Person 1, 2, 3, da ist ja erstmal auch egal, wer dahinter steht so ungefähr, je nachdem, wie ausgeglichen oder wie homogen das Team ist. Da ist es ja, der einzelne Mensch ist ja schon fast egal. Es geht darum, ich habe halt 3 und will vielleicht argumentieren, dass ich einen 4. brauche und deswegen baue ich gerade einen Report zusammen. Das ist schon eine krasse Managementaufgabe und hat mit Führung dann in dem Moment vielleicht nicht so viel zu tun.
Also ich glaube, so alles, was irgendwie so strukturelle Dinge sind, was planerische Dinge sind, was mit Ressourceneinsatz zu tun hat, was Reporting, KPIs und so weiter sind, das würde ich alles mal bei Management verantworten. Und damit wird hoffentlich auch schon mal klar, ich muss auch managen.
Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, also man kann den Teil auf jeden Fall nicht vernachlässigen, weil da werden ja sehr essentielle Bausteine gelegt, ja.
Und du könntest den Teil aber machen und Gefahr laufen, dass du so ein bisschen diese Menschorientierung vielleicht verlierst oder vergisst, ne? Weil ich könnte natürlich hier knallhart durchregieren und sagen, es ist so und es ist mir scheißegal, dass du Familienvater bist und vielleicht den Brückentag gerne mit deiner Familie. Egal, ich habe dich da reingeschrieben, du kommst da und dann ist es so, ja. Und ich glaube, alles, was in diese Leadership-Richtung geht, das hat auf jeden Fall, also ein Stück weit auch mit Kultur zu tun, ein Stück weit mit Entwicklung dieser Menschen und des Teams zu tun. Da ist vielleicht auch so ein bisschen eine visionäre Komponente drin. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist denn der Nordstern für uns? Sich das mal auszudenken und das auch vermitteln zu können Und da stehen halt eher so Sachen wie, ich coache die Leute, ich entwickle die Leute, ich gebe psychologische Sicherheit in unserem Umfeld. Also Kommunikation ist für mich der absolute Schlüsselskill. Und ich glaube, diese Mischung macht es am Ende des Tages aus. Also wenn ich eine Struktur habe, von der ich weiß, dass sie grundsätzlich gut funktioniert und sie hilft uns, erfolgreich zu sein, zu werden und gibt uns Leitplanken, und ich in diesem Umfeld dann eben diese Menschorientierung mit reinbringe und ein guter Kommunikator bin, dann glaube ich, kann es richtig geil werden. Ich glaube, wenn eins zu sehr übergewichtet ist, stehst du vor großen Herausforderungen.
Ein Gedanke, der sich gerade bei mir im Kopf breit macht, ist das Wort Autorität. Wann nutze ich die Autorität, die mir durch die Position gegeben wird? Und als Manager habe ich die Autorität, diese ganzen Dinge zu tun, die du gerade aufgezählt hast. Und wenn ich dann in die Führungsrolle schlüpfe, dann hat das für mich was eher mit der Reverse Pyramid zu tun. Also vielleicht ist es dann eben die Balance, ja, die es am Ende ausmacht.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall diese Balance. Also es hat mal zu mir auch mal jemand gesagt, Führende brauchen Folgende. Sonst wird es eben schwierig. Und ich glaube, dass schon auch dazu gehört, dass du mal Entscheidungen triffst und dass du aber auch imstande bist, deine Entscheidungen zu kommunizieren.
Sollten wir für das Führungsthema noch ein paar mehr Beispiele bringen? Oder kommt da in deinem Ablauf sowieso gleich noch was dazu?
Wir können da auf jeden Fall drauf eingehen. Die Frage ist, wie granular wir werden wollen. Wir haben ja vor kurzem auch die andere Folge gemacht, was so die Herausforderungen sind für die Leader. Da stecken ja viele Details auch drin. Aber ich kann gleich noch ein bisschen erzählen. Wir schieben erstmal die philosophische Frage ein. Und die lautet wie folgt. Kannst du eine sehr gute Führungskraft sein, ohne dass du dich fachlich auch nur ansatzweise auskennst?
Ja, finde ich eine sehr geile Frage. Das war tatsächlich eine Herausforderung, die ich mit dem Team bei Miro hatte, weil die Person, die vorher das Team geführt hat, fachlich und technisch extrem tief drin war. Das war eine Person, die war zu dem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren bei Miro und auch selber mit sehr viel Neugierde, was den technologischen Teil angeht. Und damit meine ich jetzt gar nicht so, also bei Miro gibt es natürlich die GUI und verschiedene Use Cases und so weiter, aber es gibt auch den Motorenraum, den Engine Room. Und da geht es dann um Schnittstellen und APIs und Automatisierung. Also kannst du vollkommen ausrasten. Und diese Person war in allem, was das angeht, extrem gut. Und ich kann mich erinnern, da war ein Teammitglied, was diesen Anspruch auch an mich erhoben hat, beziehungsweise selber die Frage so formuliert hat, naja, also wie soll denn jetzt hier der Tim mich führen? Weil ich brauche doch diese technische Tiefe. Wo gehe ich denn da sonst hin? Also für mich war klar, ich werde das nie sein, die Person, die technisch extrem tief drin war. Und zwar tatsächlich auch autobiografisch geprägt, weil ich mal eine Führungskraft hatte, die genau das getan hat, also die extrem technisch drin war und das Produkt, das war so eine Art Super-Presales mit Führungsverantwortung, vermeintlich. Und für mich war das keine gute Führungskraft, weil der hat es an vielen Stellen eben gefehlt, wo ich was ein bisschen, also an vielen Stellen verbrannte Erde hinterlassen hatte. Ich kann gleich auch mal ein Beispiel bringen. Und deswegen war für mich klar, ich möchte die Person nicht sein, ich möchte eher entwickeln und das Team eben voranbringen und schauen, wo steht jeder und dann individuell auf diese Menschen eingehen. Und damit, wenn ich das als Aufgabe interpretiere, dann kann ich nicht technisch der versierteste Typ hier sein, von dem jetzt meine Teammitglieder auch noch technisch lernen. Was vollkommen unmöglich ist, weil die sowieso zu dem Zeitpunkt teilweise 6 oder 12 oder noch länger Monate am Start waren. Also das hole ich ja nie ein. Und darum lautet die Antwort auf deine Frage aus meiner Perspektive. Ich glaube, ein gewisses Grundverständnis für die Value Proposition unserer Lösung muss auf jeden Fall da sein. Sonst bist du nämlich auch nicht in der Lage, zum Beispiel in Präsentationen und Pitches gutes Feedback zu geben, wenn es darum geht, einen Mehrwert zu positionieren. Also du kannst nicht ganz ohne. Aber auf keinen Fall musst du da der Beste sein aus dem Team.
Meine Antwort wäre sogar, du musst absolut gar keine Ahnung davon haben und kannst trotzdem eine gute Führungskraft sein, weil du den Schwerpunkt woanders legst und hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Und das ist vielleicht auch mal ein Appell an alle, die da draußen in der Führungsrolle sind. Du kannst es nicht nebenbei machen. Also wenn du Führungskraft bist, dann hast du eigentlich keine Zeit mehr für andere Dinge. So, und dann musst du dir natürlich überlegen, wie priorisiere ich meine Zeit. Aber aus meiner Sicht sitzt du dann nicht in jeder neuen technischen Schulung und ziehst dir da rein, wie die API funktioniert oder was auch immer für ein Gedöns da halt am Start ist. So, da verlagern sich halt die Dinge. Da können wir später vielleicht auch nochmal drüber reden. Und ich stimme dir aber zu. Also ich glaube, eine gewisse fachliche Expertise, die hilft natürlich. Zum einen aus der Sicht so Glaubwürdigkeit, also wenn du jetzt da vorne stehst, und auf der anderen Seite, glaube ich, ist weniger fachliche Expertise ein positiver Trigger, weil du dann automatisch, also wenn du das auch für dich anerkennen kannst, ne, und auch, ich sag mal, öffentlich aussprechen kannst, zu sagen, ich bin nicht hier der Beste, der sich mit Miro, CRM oder was auch immer auskennt. Und by the way, Freunde, ich will es auch gar nicht sein, weil dafür gibt's euch.
100%.
Und ja. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit Empowerment zu tun, ne? Also Und kann ich aus meiner SAP-Zeit auch mal so ein bisschen erzählen. Also mir wurde des Öfteren mal der Vorwurf gemacht, oder ich wurde des Öfteren mal gefragt, sagen wir es mal so rum, sag mal, wo bist du eigentlich? Ich sehe dich nie auf irgendwelchen Deals oder auf irgendwelchen Bühnen und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt, ja, warum auch? Ich habe ja ein wirklich starkes Team. Ne? Deswegen stehen die auf der Bühne und sind auf den Deals. So. Und ich bin halt eher im Hintergrund, vielleicht auch am unteren Ende der Pyramide, I don't know. Und ich stehe super gern auf Bühnen, ne? Muss ich vielleicht dazu sagen. Also mir macht das wirklich, wirklich viel Spaß. Und wenn sich's ergeben hat, habe ich es auch gemacht, ja, dann vielleicht zusammen mit irgendjemandem. Aber in der Regel habe ich immer geguckt, dass ich, also für mich war das, die Leute zu empowern. Nee, nicht der Chef fährt jetzt nach Berlin auf dieses Event, sondern Teammitglied A, B und C. So. Und die haben da Spaß dran und für die ist das auch Teil von ihrem Entwicklungsplan und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich klar, dass mich da keiner sieht. Ich stehe im Hintergrund.
Das ist ein super spannender Aspekt und also ich korrigiere mich, ne, aber meine Wahrnehmung und ich meine auch, dass das mal irgendjemand gesagt hätte, dass dein Team oder du in deiner Zeit bei SAP, du warst ja auch sehr lange dort, dass dort überproportional viele Menschen aus den Teams, das du geführt hast, Menschen selber in eine Führungsrolle gekommen sind. Und ich selber habe jetzt gerade im Kopf 3, 4, 5 Leute, mit denen du über deine Zeit lang hinweg gearbeitet hast, die alle jetzt in der Führungsposition sind. Und das ist aber nicht normal, dass es so passiert. Und ich glaube, dass das sehr stark damit zusammenhängt, wie du mit den Leuten gearbeitet hast. Und die andere Frage, die sich jetzt dann in dem Anschluss eben stellt, also wenn du eben den Fokus darauf legst, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich dort so zu entfalten und du dich an den einen oder anderen Stellen zurücknimmst, dann bedeutet das natürlich auch in allen größeren Organisationen, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar einen Kompromiss eingehst, was deine eigene Karriereentwicklung angeht. Weil wenn du jedes Mal den Bühnenslot nehmen würdest, würde das natürlich für sehr viel Sichtbarkeit sorgen, um mal bei dem Beispiel Bühne zu bleiben, gibt es sicherlich noch viele andere. Was dann bedeuten würde, hey, man sieht den Jan öfter und der Jan wird vielleicht eher mal in Erwägung gezogen, wenn es darum geht, irgendwie eine neue Stelle zu besetzen oder sowas, weil du eben in den Köpfen der Leute bist. Und ich glaube, dass viele Organisationen genauso funktionieren. Das hat jetzt gar nichts mit SAP zu tun, sondern mal grundsätzlich, wenn du dieses politische Spiel gut spielst, dich an den richtigen Stellen sichtbar machst und positionierst, dann stehen dir karrieremäßig mehr Optionen offen, als wenn du dich eher zurücknimmst. Was sehr bedauerlich ist, weil ich glaube, dass eben, und deswegen habe ich das gerade erwähnt, dass für die Performance und für die Entwicklung der einzelnen Menschen eigentlich der andere Ansatz, der viel bessere ist, der nachhaltigere ist, der viel mehr Wirksamkeit über die Zeit entfaltet.
Ja, also ich glaube, das war bei mir auf jeden Fall auch so ein Room for Improvement, ne? Also wo kannst du dich vielleicht auch mal zeigen oder wo solltest du vielleicht mal präsenter sein? Das ist ja vielleicht auch manchmal sowas Politisches, aber ich sag dir auch, ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden. Ich habe immer versucht, eine gute Kommunikation mit meinem Chef oder meiner Chefin sozusagen zu haben und zu erklären, wie mache ich das, warum mache ich das so, warum glaube ich, dass das sinnvoll ist und richtig ist und auch immer gefragt, also passt das, ne? Ist mein Führungsstil, ist der erwünscht sozusagen und ergibt es Sinn? Und wir waren ja auch mehrere Manager sozusagen auf dieser Ebene und ich glaube, jeder hatte da unterschiedliche Stärken, ne? Also waren Dinge dabei, die konnte ich halt vielleicht besonders gut und andere konnten andere Dinge besonders gut. Und für den Second-Liner ist es ja dann genau die Kunst, diese verschiedenen Präferenzen und Dinge, die Leute gut können, so einzusetzen, dass am Ende vielleicht alle davon profitieren. Das ist ja dann die Kunst. Aber ich habe auch durchaus, gab es mal eine Stelle, wo ich gesagt habe, so mache ich das, weil ich glaube, dass es halt gut ist. Und sag mir einfach offen und ehrlich, ob du das möchtest. Und wenn du das nicht möchtest, dann gehe ich mir was anderes suchen. Und deswegen glaube ich auch, dass du dich da grundsätzlich schon weiterentwickeln kannst. Glaube ich, hat dann viel mit Kommunikation zu tun. Und du brauchst jemanden über dir, der auch, also der das sieht und der das gut findet und der bereit ist, das zu supporten. Aber ich war vermutlich nur sehr selten jemand, der da irgendwie versucht, die Politik so richtig zu spielen, ja, weil da hatte ich einfach auch keinen Bock drauf, weil am Ende, und das muss man auch mal dazu sagen, in jeder Führungsrolle, du hast einfach Verantwortung für diese Menschen und jeder hat vielleicht seinen eigenen Style, dem gerecht zu werden und meiner beinhaltet auf jeden Fall, dass ich versuche, für die da zu sein und zu verstehen, wo wollen die hin, was wollen die erreichen und zu schauen, wie kann ich ihnen helfen. Vermutlich helfe ich ihnen selten dadurch, wenn ich mich auf die Bühne stelle und erzähle, wie geil das alles ist, sondern halt die Möglichkeit zu schaffen, dass die Leute da rein können. Also, schöne philosophische Frage auf jeden Fall. Und jetzt lass uns mal über Leadership-Typen reden oder Leader-Typen reden. Und einen hast du vorhin schon so unbewusst genannt, nämlich den Super-Presales. Wo jemand quasi aus der IC-Rolle promoted wurde, weil er einfach fachlich stark ist und dann ist er in dieser Leadership-Rolle und dann ist er auch weiterhin fachlich stark, hat halt noch so einen Führungstitel, stellt fest, dass er nebenbei irgendwie noch so Führungssachen machen muss, aber bleibt im ja. Fokus eben auf der Fachlichkeit und dann hat er eine verdammt hohe Glaubwürdigkeit, dann wird er auf jeder Bühne stehen und bei den großen Kunden mit am Start sein und vermutlich auch weiterhin erfolgreich Deals closen und Quote machen, aber er wird halt dann zum Super SE und nicht zum Leader.
Und so eine Person hatte ich zweimal in meiner Karriere als Führungskraft.
Ja, und ich würde solche Personen nicht als Führungskraft bezeichnen.
Ja, gut, ist jetzt für mich ein Platzhalterbegriff im Sinne von, ja, du hast disziplinarische Teamverantwortung.
Ja, absolut. Ja. Die hast du. Und für mich ist das eine krasse Fehlbesetzung. Und man müsste eigentlich den mal zur Verantwortung ziehen, der diesen Menschen da hingesetzt hat.
100%. Aber diese Reflexion, die wir hier vornehmen, ich meine, die kommt ja jetzt auch nicht von irgendwo her. Die kommt ja von jeweils 15 Jahren Berufserfahrung. Auch dessen muss man sich ja vielleicht erstmal bewusst werden, dass es da Nuancen gibt.
Auf jeden Fall. Dann haben wir, ich habe das mal genannt, den Key Performance Indicator Manager.
Okay.
Also wir hatten vorhin auch drüber geredet.
Jeden Morgen erstmal das Dashboard aufmachen, ja.
Da piepst morgens schon das Handy und dann gehen die roten Laternen an und so weiter und so fort. Also der ist mit Sicherheit jemand, der super strukturiert ist, der eine ganz hohe Orientierung auf Performance hat, der seine Prozesse im Griff hat, der immer auskunftsfähig ist. Ja, der eine super tiefe Einsicht auch hat, wie läuft das Business und wie performt sozusagen jedes einzelne Teammitglied. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das auch zu haben bis zu einem gewissen Grade. Ich würde sagen, die Gefahr ist hier auf jeden Fall, dass da so ein bisschen die emotionale Bindung vielleicht fehlt. Ja, also da sind die Menschen vielleicht wirklich diese Ressourcen und diese Nummern, aber nicht unbedingt die Menschen, die sie sein sollen. Und auch dann, glaube ich, ist das Risiko sehr hoch, dass es irgendwann mal ziemlich knallt.
100%. Ja, und gleichzeitig sind es aber auch Fähigkeiten, die durchaus sehr nützlich sind, muss man auch dazu sagen.
Absolut.
In Abgrenzung jetzt zu dem Super Presales, wo du ja eine sehr klare Position bezogen hast im Sinne von, du glaubst, man braucht fachlich eigentlich gar keine Ahnung haben, um trotzdem eine gute Führungskraft zu sein, würde ich bei dem Archetypen jetzt sagen, wenn du davon ein bisschen was hast, nicht verkehrt.
Dann kann ich dir anbieten, der Coach. Ja, also der ist natürlich super fokussiert auf die Menschen, der entwickelt die Leute, der fördert die Stärken, der ist die ganze Zeit mit denen in Kommunikation, ja, also der verliert sich vielleicht schon genau in diesem Thema und der läuft vielleicht Gefahr, weil er so nah an den Menschen dran ist, dass er gewisse, Klammer auf, harte, Klammer zu, Entscheidungen dann auch mal nicht trifft, ja, weil der hat so ein krasses Harmoniebedürfnis und will immer helfen und alle besser machen und vergisst dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal so diese Management-Seite der Medaille. Ja, also muss nicht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Risiko, wenn du so eine hohe Fixierung auf die Menschen hast.
Also vielleicht hast du den auch noch auf deiner Liste drauf. Was ich durchaus auch schon oft erlebt habe, ist, dass gerade wenn die Menschen aus einer IC-Rolle kommen, dann in die Führungsrolle kommen und aber den Arbeitgeber nicht wechseln, also praktisch das Team dann führen, wo vorher das Kollegen waren auf Augenhöhe, dass da... Also ich glaube, dass es insgesamt eine challenging Situation ist, wenn das so ist. Bei mir war das nie so, von daher durfte ich mich damit nicht auseinandersetzen. Aber meine Wahrnehmung ist, dass es herausfordernd ist, dann einerseits mal diese Führungsautorität zu etablieren und gleichzeitig aber nicht, und ich glaube, das schwingt so ein bisschen mit, was du gerade gesagt hast, dass man so weiterhin so der Buddy ist oder so und dann die schwierigen Konversationen, denen eher aus dem Weg geht.
Ja, das könnte auch bei dem fachlichen Leader zutreffen, ne? Der ist auf der sicheren Seite, also dieser Super Presales sozusagen. Der ist auf der sicheren Seite mit seiner Expertise, dem kann auch keiner was vormachen. Das ist sicheres Terrain und damit versucht er diese anderen Dinge zu überspielen, was logischerweise nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren wird. So, ich habe noch zwei. Der Politiker. Mhm. So, da haben wir jemanden, der ist gerade in diesem internen Stakeholder-Game ist der Weltklasse. Der weiß genau, was läuft. Der weiß, was die Leute für Interessen haben. Der weiß, wie du in dieser Company schnellstmöglichst von A nach B kommst. Der weiß, was die Leute hören wollen. Und der kann sich auf diese Situation unfassbar gut einstellen. Und ich glaube, der hat einen krassen Kommunikationsskill auf jeden Fall. Vielleicht teilweise nutzt er den schon manipulativ, weil er jedem genau das erzählt, was er gerade hören muss, so ungefähr.
Ich habe lustigerweise tatsächlich genauso zwei Leute gerade vor Augen, die mir im Laufe meiner Karriere begegnet sind, die auf diesen Typ extrem gut passen, ja.
Und ich glaube, dass hier das Risiko, also ich glaube auch, wenn du das hast als Skill und das dosiert einsetzt, ist es der Hammer. Ja.
Krass wertvoll.
Ja. Wenn du es halt overpaced, dann ist es sehr opportunistisch und du hast vermutlich wenig Nähe zu deinem Team. Also ich vielleicht sogar ganz hart, dein Team ist dir so ein bisschen egal. Das ist für dich nur Mittel zum Zweck, um auf die nächste Stufe zu kommen. Aber da habe ich auf jeden
Fall... Genau, das fehlt in deiner Beschreibung. Also diese Personen sind häufig krass karrieregetrieben. Also sehr ambitioniert.
Ja, sehr ambitioniert. Und damit ist auch erstmal nichts falsch, ne? Das finde ich bis hierhin auch vollkommen okay. So, und der letzte, das ist so der Visionär, ne? Das ist so eine Person, die ist total inspirierend, die ist immer vorne mit dabei, die denkt sehr, sehr strategisch, schon 2, 3 Schritte im Voraus und ist aber gleichzeitig auch imstande, das zu vermitteln, ne? Die kann diesen Nordstern wunderbar vorgeben und die läuft sicherlich manchmal Gefahr, dass sie ein bisschen zu wenig Interesse am Detail hat, weil die steht schon auf diesem Berg und guckt von da runter und hat aber vergessen, den anderen zu erklären, wie sie von A nach B kommen. Und die wissen es leider auch nicht. Und ich habe die jetzt halt mal so geclustert, wo überall der Stärken sind und wo es auch überall Risiken gibt. Und eine Erkenntnis, und ich weiß, du bist jetzt kein großer Fußballfan, aber selbst du hast vermutlich Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland so ein bisschen mitbekommen. Und da gab es ja den Jürgen Klinsmann als so dieses Frontschwein sozusagen. Und der unbestritten natürlich auch Ahnung von Fußball hat. Aber der war eher in so einer Leader-Visionary-Rolle, ne? Der hat viel nach außen kommuniziert, der war so Mindset-mäßig unterwegs. Und dann gab es Leute im Hintergrund, ja, die noch ein bisschen mehr Ahnung hatten von Fußball und die diese ganzen Feinheiten gemacht haben, taktisches Verständnis so und so weiter und so fort. Die hast du aber in der Öffentlichkeit fast nie gesehen, ne? Weil da war immer der hat sich auch immer vor die Mannschaft gestellt, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist. Und was ich mit der Anekdote erzählen möchte, ist, dass es vermutlich, um guter Leader zu sein, nie reicht, nur einer von diesen Typen zu sein. Und vielleicht haben die Zuhörenden auch noch jetzt andere Sachen im Kopf, sondern es ist idealerweise eine Kombination. Ne? Also wenn ich vielleicht dieser Visionär und dieser Coach und dieser fachliche Leader bin und das in der richtigen Balance kombiniere, dann könnten verdammt geile Sachen bei rauskommen.
Ja, ich glaube, das ist auch also klar, es sind so Archetypen, ne? Und keiner ist 100% von einem eins. Aber ich glaube, also auch mir hat das jetzt gerade im Gespräch nochmal gezeigt, wo ich glaube, schon vielleicht Stärken zu haben und wo ich noch am ehesten Nachholbedarf habe. Und dafür ist es unglaublich wertvoll, trotzdem so eine Gliederung zu haben, weil, wie du gerade sagst, um am Ende in der Rolle wirklich, also eine Exzellenz zu leben, brauchst du von allem ein bisschen was.
Je nach Organisation, ja. Vielleicht sind es ja auch unterschiedliche Menschen und vielleicht gibt es auch irgendwie ein Co-Leadership, ja, wo einer eher genau dieser Zahlenmensch ist und die Strukturen baut und tief im Prozess drin ist, ja, und der andere ist vielleicht eher dieser Kommunikator oder hat diesen Skill und ist in touch und scheut auch nicht diese harte Diskussion mit dem Head of Sales, ja, und dem mal zu sagen, Junge, oder Frau, so bitte nicht, ja. Und vielleicht macht es die Kombination. Und in der Reflexion, glaube ich, das, was wir am Anfang hatten, ist es immer wichtig, sich selber mal die Frage zu stellen, wer bin ich als Leader oder als Führungskraft und wer möchte ich sein künftig und wo habe ich vielleicht noch Gaps? Und ich glaube, es ist nichts verkehrter dran, da sich gegenüber selber mal ehrlich zu sein und dann zu gucken, was würde mir auch helfen, ne, mit dem Fokus, den ich habe. Also ich kann dir sagen, ich bin ein unfassbar schlechter Politiker. In vielen Bereichen, ja.
Und ich auch, ja. Das ist auf jeden Fall auch eine meiner Schwächen. Und jetzt, wo du es gerade so gesagt hast, wenn ich jetzt auf die Teamkomposition der Firstliner bei Miro nochmal zurückschaue, zumindest zu der Zeit, als ich dort war, da gab es durchaus da eine ziemliche Bandbreite. Ich hatte ja viele von diesen Ideen und Konzepten, die du ja auch in deinen Teams umgesetzt hast, habe ich ja mitgenommen. Sowas wie diese Mini-Pitches, die Rollenspiele und solche Sachen haben wir bei mir im Team gemacht. Da war ich auch der Erste und auch der Einzige, der es zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Aber gleichzeitig hatte das einen abfärbenden Effekt auf die anderen Manager. Ich habe denen das natürlich erzählt, wir haben das ausprobiert. Die haben das dann auch angefangen. Also das hatte so eine Strahlwirkung. Und aber andersrum genauso. Wir hatten auch einen Manager auf der Firstliner-Ebene, der hat halt die geilsten Salesforce-Reports gebaut, wo wir dann als die Peers von ihm, also ich und noch ein anderer Kollege, gesagt haben, hey, finden wir richtig geil, wollen wir für unser Team auch haben. Gib mal den Report frei und wir tragen da unsere Teams ein und dann haben wir das alles. Und so haben wir uns da in der First-Line-Ebene auch gegenseitig bereichert mit diesen unterschiedlichen Profilen. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war, aber jetzt so, wo du es gerade so erwähnt hast, hatte ich den Eindruck, dass da vielleicht auch eine gewisse Methode dahinter stand, dieses First-Line-Team so zusammenzustellen, wie es dann da war. Es war auf jeden Fall eine tolle Symbiose.
Und wenn es mit Absicht war, glaube ich, ist es genial. Und ich denke, dass es auch, wenn du jetzt der First-Liner bist, für dein Team eben gesund ist, ne?
Ja.
Dass du nicht 10 Leute hast, die halt genau gleich sind, sondern dass du 10 Leute hast, die in bestimmten Bereichen eben auch unterschiedlich sind, weil man da gegenseitig voneinander profitieren kann und du es dann eben schaffst, eine Umgebung zu kreieren, wo dieser Austausch auch möglich ist. Also wo wir natürlich auch mal mit den Leuten reden und sagen, ey, hier ist noch Luft nach oben, ja, aber wo wir vor allem hingehen und gucken, wo sind denn deine Stärken und wie kannst du die ausleben? Und den Leuten halt diese Bühne geben, ne? Und wenn ich jetzt dann in der Second-Liner-Rolle erkenne, ey, da ist einer mit diesem Reporting in Salesforce so krass unterwegs. Ja, da braucht der irgendeine Bühne, dass der das den anderen auch mal zeigen. Für den ist das vielleicht sogar nichts Besonderes, ne? Weil habe ich schon immer so gemacht und ich bin da so ein Freak, ja. Aber für die anderen ist es halt super geil, weil die sehen es auf einmal zum ersten Mal. Die können extrem was lernen. Und diese Bühne zu bauen, wo dieser Austausch möglich ist im Sinne von, es geht hier darum, dass wir das große Ganze besser machen und jeder kann seinen Beitrag leisten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte auf jeden Fall sehr unterschiedliche Charaktere in meinem Team und habe auch versucht, die bewusst zu heiern. Und da hat es auch mal geknallt da zwischen den Leuten. So, weil der eine hatte halt die Sicht und der andere hatte die Sicht. Und dann, glaube ich, musst du es moderieren. Und für mich, also das wahrscheinlich klingt es ein bisschen langweilig, aber der Killer-Skill im Leadership ist für mich nach wie vor Kommunikation. Und Kommunikation heißt für mich, hören, verstehen und dann kommunizieren in verschiedenste Richtungen und dann die Dinge eben so zusammenzubringen, wie es das braucht. Und es ist manchmal, es ist sehr unangenehm. Also ich habe Leute eingestellt, wurde ich ab dem ersten Tag gefragt, warum hast du den Typen eingestellt? Der geht ja gar nicht. Der ist ja total aggressiv. Und so den musste ich dann wiederum erklären, was ich da eigentlich sehe. Und mit dem musste ich wiederum reden und sagen, ist dir gerade bewusst, was hier passiert? Und ohne diese Kommunikation würde es auch nie was werden. Du kannst es nicht einfach so laufen lassen, sondern du musst schon hinterher sein. Du musst in unheimlich viele Richtungen gut kommunizieren, dass es eben passt. Und dann bist du mit deiner Führungskraft bist du im Dialog, mit dem Sales bist du im Dialog, teilweise mit dem einzelnen AE, der irgendwie gerade angepisst aus einem Meeting kommt. Und mit deinen Mitarbeitenden bist du auch im Dialog im Sinne von Coaching und wo geht eigentlich die Reise hin? Und das halt die ganze Zeit.
Ja, ich fühle das und gleichzeitig, und du hast ja lustigerweise, du hast mir gerade vor der Aufnahme hast du mir ein Bild geschickt von deinem Setup gerade, du bist ja gerade nicht zu Hause, sondern unterwegs und da war dieses eine Slide offen, was wir auch beim Artist Circus aufgelegt haben, so die Herausforderung von den Pre-Sales Managern und dieses eine Slide so, wir haben doch keine Zeit. Und das, was du gerade, die Situation, die du auch beschrieben hast, so, da kommt ein neuer Kollege, die sind dann vielleicht mal in einem Vertriebstermin drin, da gibt es dann komisches Feedback, weil irgendwie hat es nicht funktioniert. So das jetzt aufzuarbeiten und zwar so aufzuarbeiten, dass da keine verbrannte Erde und sondern das in eine produktive Richtung weitergeht, das erfordert jetzt nicht einen 5-Minuten-Call. Und ich weiß, weil du und ich, wir haben diese Gespräche auch geführt und dann bist du teilweise da und redest eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde über diese Situation und da bist du mal einigermaßen an einem Punkt angekommen, wo das jetzt irgendwie so ein bisschen differenzierter in dem Kopf der Menschen drin ist, sowohl bei dem Vertriebskollegen, der vielleicht abgefuckt aus dem Meeting rausgegangen ist, als auch bei dem Preseller, der neu im Team ist und jetzt vielleicht ganz unsicher ist, ob er irgendwas falsch gemacht hat oder sonst irgendwas, ne? Also das sind ja dann auch emotionale Themen. So, und das sinnvoll dann zu begleiten, ist total zeitintensiv und gleichzeitig sehe ich, also wir kennen das ja auch aus unserer Leadership-Community. Ne? Wenn wir die Leute fragen so, hey, wie sieht's aus hier mit Verfügbarkeit und Zeit, dann machst du die Kalender auf. Also die sind von morgens bis abends durchgetaktet. Das ist Back-to-Back-Meetings und zwar jeden Tag, den ganzen Tag. So, wo bleibt eigentlich Zeit für diese Art der Kommunikation, die du gerade beschreibst? Und also die wenigsten nehmen sich das und darum, glaube ich, ist da auch noch Potenzial nach oben. Vermutlich wäre es schlau, mal an einer anderen Stelle zu diesen Themen etwas mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Also diese Zeit nimmst du dir eben und dann machst du halt andere Dinge nicht mehr.
Ja, 100%, ja, genau.
Und deswegen, glaube ich, ist diese Ursprungsfrage eben ganz wichtig. Wer möchtest du als Führungspersönlichkeit eben sein oder mal werden? Und was ist dir da wichtig? Und damit beantwortest du irgendwann auch die Frage, in welcher Firma kannst du das tun? Wo willst du arbeiten, wen brauchst du eigentlich als Vorgesetzten oder Vorgesetzte und welches Umfeld brauchst du? Und die Führung dieser Menschen ist halt nicht dieser eine Performance Review im Jahr und auch nicht diese 4 Check-ins, die du in jedem Quartal einen Check-in sozusagen vielleicht hast, sondern es ist eben auch vor allem alles dazwischen. Und jetzt hast du vorhin gesagt, ich meine, vielleicht machen wir dazu mal eine eigene Folge, so unsere Good Practices aus unserer Leader-Zeit. Aber was mir extrem, extrem geholfen hat, waren 2 Dinge. Das eine ist, dem Team immer Klarheit und Transparenz zu geben, wer ich bin, was ich möchte, was mir wichtig ist und wo wir als Team hinlaufen wollen und wie sich das in den Kontext unserer Company einbettet. Bei SAP kannst du dir vorstellen, gibt viele Hierarchien, ist eine große Firma. Wir waren irgendwie eine LOB, da muss man gewisse Dinge mal in den Kontext setzen, damit wir die nächsten 6 Monate nicht nur über irgendwelche Announcements oder was auch immer sprechen, sondern wirklich hier Business machen. Also das war das eine. Und es hat teilweise Wunder gewirkt, ne, zu sagen, ey, guck mal, SAP hat die neue Strategie announced, ich habe das mal für euch runtergebrochen. Und dann hast du mit dem Team mal drüber, so, was heißt das eigentlich für uns? Ja, die haben da oben das entschieden, das ist für uns aber gar nichts Schlechtes. Im Gegenteil, es ist eigentlich was Gutes. Und ich erkläre euch mal, warum. Und wenn schlechte Dinge dabei waren, dann muss man halt schlechte Dinge mal beim Namen nennen und sagen, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, also worauf ich keinen Bock habe, ist, dass ihm jetzt die nächsten 6 Monate die Ohren vollheult. So, also lass mal drüber reden, was sind eure Concerns, ja? Was beschäftigt euch? Was lässt euch nachts vielleicht nicht schlafen? Aber was ist auch die Chance? Ja, weil es ist immer auch eine Chance. Also das war eine Komponente. Und die zweite Komponente war letztendlich auf individueller Ebene. Und jetzt nehme ich mal quasi ein Geschäftsjahr. Du setzt dich, bevor dieses neue Geschäftsjahr losgeht, setzt du dich mal hin mit jedem und sagst, wo stehst du? Wie geht's dir? Und dieses Wie geht's dir klingt so floskelhaft, ne? Aber wenn ich die Leute gefragt habe, wie geht's dir? Dann wollte ich wirklich wissen, wie geht's dir? Und dieser Wie geht's dir Teil, der hat auch mal eine Stunde gedauert. Und dann wussten wir mal, wie es wirklich geht. Was ist dir dieses Jahr wichtig? Wo willst du am Ende des Jahres stehen? Was glaubst du selber, wie du da hinkommst? Wie kann ich dir dabei helfen? Mal so ein paar Fragen, ne, aus so einer gemeinsamen Reflexion. Und dann hatte ich für mich mal klar, das haben wir dann auch aufgeschrieben, haben wir schriftlich festgehalten. Wir stehen hier, wir wollen dahin, das muss passieren, das tust du, das muss ich beitragen. Also wir haben da so einen Deal quasi ausgehandelt. Und den kannst du dann in den Quartalsdinger natürlich immer überprüfen, aber da du das weißt, gehst du mit den Leuten auch zwischendrin natürlich anders um. Ne? Weil ich weiß, der will so und dem ist das wichtig und der hat hier noch irgendwas. Ja, also der braucht von mir eine andere Kommunikation und einen anderen Support als halt die zweite Person. Ich habe die Leute also fällt mir gerade noch ein, eine Frage war auch immer, wie viel brauchst du von mir? Und manche Leute haben gesagt, geh mir bloß nicht auf den Sack. Wenn ich was will, rufe ich dich an. Und andere haben gesagt, ich fände es schön, wenn du ab und zu mal durchklingeln würdest. Und dann haben die eben genau das bekommen. Und vielleicht hat sich es irgendwann mal geändert. Ja? Und dann haben wir es halt geändert. Aber ich glaube, diese Flexibilität in der Kommunikation ist wichtig. Also mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geholfen. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, du hast eine verdammt hohe Verbindlichkeit. Du gehst da so ein gegenseitiges Commitment ein. Und für mich ist das Kommunikation. Ne? Und dann eben so ein bisschen, ja, okay, was machen wir jetzt aus dem, was wir hier erörtert haben? Wie kriegen wir das jetzt in einen Plan für die nächsten 12 Monate? Und ja, das kostet Zeit, auch einmal im Quartal und auch dazwischen. Aber die lohnt sich aus meiner Sicht. Weil ich hatte ganz, ganz selten, weißt du, so komische Situationen, wo so Dinge so out of the blue, ja, jetzt ist alles scheiße und ich bin total angepisst oder so. Also zumindest glaube ich das immer ein ganz gutes Gefühl für, wie ist gerade die Stimmung und wo muss vielleicht noch ein bisschen nachjustiert werden oder wo kippt vielleicht gerade irgendwas. Ja, das sind auf jeden Fall so zwei Sachen, die ich auch immer wieder so machen würde.
Quick Hacks.
Quick Hack, ja.
Nee, quick ist es nicht wirklich, ja. Schon fundamental. Aber gute Ideen. Also auf jeden Fall sehr actionable, sagen wir es mal so. Also wenn du jetzt hier zuhörst als angehende oder existierende Führungskraft, glaube ich, zwei Dinge, die man relativ sofort umsetzen kann.
Woran du, lieber Zuhörender, merkst, dass wir hier eine gute Folge gerade rekorden, ist, dass der Tim noch nicht darüber gemeckert hat, wie lange wir schon rekorden. Aber wir machen hier trotzdem mal einen Schlusspunkt.
Seit 10 Minuten grummelt es bei mir im Bauch, ja. Aber na. Was soll ich sagen?
Siehste. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du das so offen geteilt hast. Ich hoffe, dass ein bisschen was dabei war. Teilweise auch ein bisschen philosophisch, aber darum geht's ja auch mal, die Dinge für sich zu reflektieren. Und dann kann ich nur noch sagen, das war für dich Presales Unleashed, dein Podcast im B2B-Softwarevertrieb für Presales. Und wenn dir das gefallen hat, dann gib uns auf jeden Fall eine gute Bewertung auf sämtlichen Plattformen, auf denen du Podcasts konsumierst. Und noch lieber wäre es uns, wenn du uns mal was schreibst. Schreib uns doch mal, ist richtig scheiße, was ihr macht, ihr beiden. Schreib uns mal, ist richtig cool, aber schreib bitte auch immer dazu, warum. Oder gib uns mal eine coole Frage mit für eine Folge, die wir für dich, für euch aufnehmen sollen. In diesem Sinne, danke, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.